Herzlich willkommen zu Tax on Air, dem Deloitte Podcast und einer neuen Episode zum Thema E-Rechnung. Heute ist mein Kollege Lukas Hechel hier. Er ist Teil der Serviceline Umsatzsteuer. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hallo Inga.
Das Thema E-Rechnung ist spätestens seit der Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes in aller Munde, denn auch in Deutschland wird ab dem 1. Januar 2025 die elektronische Rechnungsstellung für inländische Umsätze im B2B-Bereich stufenweise zur Pflicht. Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, ihre Rechnungsprozesse umzustellen, was du ja auch schon in einem der letzten Podcasts mit Bernd diskutiert hast, Lukas.
Richtig. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Herausforderung, aber die Umstellung soll ja auch langfristig zu Effizienzsteigerungen beitragen. Die Durchlaufzeiten von Rechnungen werden verkürzt, weil die Bearbeitungsprozesse schlanker werden. Auf lange Sicht führt das also für Unternehmen zu einer erheblichen Kosteneinsparung. Nicht zu vergessen, dass durch eine automatisierte Verarbeitung auch die Fehleranfälligkeiten reduziert werden.
Ja, erstmal so weit, so gut. Aber wenn man sich dann doch mal etwas tiefer im Detail mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man schnell, dass in der Praxis noch viele Fragen zur konkreten Handhabung offen bleiben.
Daher ist es erfreulich, dass das BMF Mitte Juni den Entwurf eines Anwendungsschreibens als Diskussionsgrundlage veröffentlicht hat. Damit wird jetzt den Verbänden die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.
Das finde ich auch sehr gut. Zum einen, weil wir, ja, ich finde, noch verhältnismäßig früh dran sind und zum anderen auch, weil das BMF mit dem Entwurf ja auch schon auf einige praxisrelevante Fragen eingeht.
Naja, wenn man Prozesse im Unternehmen umstellen will, dauert das ja immer seine Zeit. Von daher gesehen finde ich nicht wirklich, dass wir früh dran sind. Noch dazu liegt das Schreiben ja auch erst im Entwurfsstadium vor. Wann rechnest denn du mit dem finalen Schreiben?
Also ich denke, ich hoffe Anfang des 4. Quartals, wie immer ohne Gewähr. Lass uns aber auch mal darüber reden, was das Schreiben inhaltlich bringt und welche Fragen mit dem Entwurf denn im Vorfeld schon geklärt werden.
Wesentlich ist zunächst, dass die Finanzverwaltung nochmal ausdrücklich klarstellt, dass die gesetzlich vorgesehenen Übergangsvorschriften nur für den Rechnungsaussteller gelten. Das heißt, bis zum 31. Dezember 2026 kann über einen inländischen B2B-Umsatz noch mit einer sonstigen Rechnung abgerechnet werden.
Ich muss also als Unternehmer noch gar nicht ab dem 1. Januar 2025 eine E-Rechnung schicken. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch?
Wie gesagt, dann kann noch mit einer sonstigen Rechnung abgerechnet werden. Das heißt, eine Rechnung in einem elektronischen Format ausgestellt werden, das nicht der vorgegebenen Norm EN 16931 entspricht oder eben nicht interoperabel ist. Auch die Papierrechnung oder eben die beliebte PDF-Rechnung.
Genau, die ja keine E-Rechnung ist. Aber bei der Abrechnung mit einer sonstigen Rechnung gilt dann doch weiterhin das Zustimmungserfordernis, oder?
Jein, es kommt darauf an. Für die Abrechnung in einem anderen elektronischen Format, ja, hier gilt das Zustimmungserfordernis. Die Abrechnung mit einer Papierrechnung ist im Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2026 ohne Zustimmung möglich. Die PDF hingegen benötigt Zustimmung.
Okay, also das gilt grundsätzlich, aber es gibt dann ja auch noch betragsbezogene Übergangsregelungen für die Ausstellung von sonstigen Rechnungen.
Richtig. Unternehmer mit einem Vorjahresgesamtumsatz von bis zu 800.000 Euro können sonstige Rechnungen bis zum 31. Dezember 2027 ausstellen und somit ein Jahr länger. Für sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format als EN 16931 gilt auch wieder das Erfordernis der formlosen Zustimmung des Empfängers.
Wie berechnet sich denn dieser Gesamtumsatz? Sagt die Finanzverwaltung was dazu?
Ja, sagt sie. Zur Berechnung des Grenzwertes enthält der Entwurf des BMF wirklich wichtige Präzisierungen. Es kommt zum Beispiel nicht darauf an, ob man Ist- oder Sollversteuerer ist. Und auch in Organschaftsfällen wird auf den Umsatz des gesamten Organkreises abgestellt und nicht auf den Gesamtumsatz der jeweiligen einzelnen Mitglieder der umsatzsteuerlichen Organschaft.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Formen der sonstigen Rechnungen. Bis wann können eigentlich Rechnungen im EDI-Verfahren gestellt werden?
Das geht generell noch bis zum 31. Dezember 2027. Das heißt, Unternehmen können Rechnungen im EDI-Verfahren ausstellen und übermitteln, auch wenn die EDI-Rechnung nicht der europäischen Norm 16931 entspricht, beziehungsweise keine Interoperabilität gewährleistet ist. Natürlich auch hier Voraussetzung ist, dass der Empfänger zustimmt.
Das sind die Übergangsvorschriften für Rechnungsaussteller und die liegen ja noch etwas weiter in der Zukunft, 2026, 2027. Aber was gilt für Rechnungsempfänger?
Rechnungsempfänger haben weniger Zeit, denn sie müssen E-Rechnungen schon ab dem 1. Januar 2025 empfangen können, also die technischen Voraussetzungen für den Empfang einer E-Rechnung schaffen. Wesentlich dabei ist aber, dass den Empfänger keine Pflicht zur elektronischen Weiterverarbeitung trifft.
Was heißt das konkret?
Wenn wir die Übergangsregelungen, über die wir gerade gesprochen haben, mal außen vor lassen, muss für inländische B2B-Umsätze eine E-Rechnung verpflichtet in einem elektronisch strukturierten Format ausgestellt werden und übermittelt werden. Und von beiden Vertragspartnern elektronisch archiviert werden. Sie muss vom Empfänger aber nicht, wie man so schön sagt, medienbruchfrei weiterverarbeitet werden.
Aber was heißt das genau? Also kann ich als Unternehmen, wenn ich möchte, meine elektronische Rechnung auch ab dem 1. Januar 2025 weiterhin zum Beispiel ausdrucken und abheften und bin damit trotzdem gesetzeskonform?
Wenn ein Unternehmen das möchte, kann es das weiterhin tun. Einerseits die Frage, ob ein XML-Datensatz ausgedruckt lesbar ist und andererseits besonders intelligent ist es nicht. Aber das Gesetz verlangt nur, dass ich ab dem 1. Januar 2025 eine E-Rechnung empfangen kann. Im Endeffekt ist es hierzu also ausreichend, wenn der Empfänger ein E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt, an das die elektronische Rechnung übermittelt werden kann.
Wie müssen E-Rechnungen denn eigentlich generell übermittelt werden?
Gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel geht das über eine Schnittstelle oder das Beppol-Netzwerk. Ein Download über ein Kundenportal ist ebenfalls möglich. Versand per E-Mail ist zulässig, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber auch externe Dienstleister können für die Übermittlung involviert werden. Wichtig ist, dass zum Beispiel die Übergabe einer XML-Datei mit dem E-Rechnungsdatensatz auf einem externen Speichermedium wie einem USB-Stick keine elektronische Übermittlung ist.
Wenn jetzt aber Fehler dabei passieren, können die geheilt werden? Also ist eine Rechnungsberichtigung möglich?
Ja, die Berichtigung einer unrichtigen, fehlerhaften Rechnung muss in einem strukturierten Datenformat erfolgen. Bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage im Sinne des § 17 USDG gelten dieselben Regelungen wie bisher. In der Regel muss hier in solch einem Fall keine berichtigte Rechnung ausgestellt werden.
Du hast eben kurz schon die elektronische Archivierung angesprochen und damit auf die GOBD verwiesen. Was muss denn in dem Zusammenhang beachtet werden? Also natürlich insbesondere dann, wenn der Unternehmer die elektronisch empfangene Rechnung eben nicht medienbruchfrei verarbeitet.
Wichtig ist, dass der strukturierte Teil der E-Rechnung GOBD-konform aufbewahrt werden muss. Das heißt, die Unveränderbarkeit muss gewährleistet sein. Wenn zusätzlich noch besteuerungsrelevante Dokumente gesondert übermittelt werden, dann müssen diese in ihrer ursprünglichen Form aufbewahrt werden. Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Finanzverwaltung die Rechnungsdaten maschinell auswerten kann.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass der 1. Januar 2025 nicht mehr allzu weit in der Ferne liegt. Was gilt denn, wenn der Rechnungsempfänger zum Beispiel die Annahme einer E-Rechnung verweigert oder auch einfach technisch zur Annahme noch nicht in der Lage ist? Gibt der Entwurf des BMF-Schreibens dazu was her?
Ja, für solche Fälle stellt das BMF eindeutig klar, dass der Empfänger keinen Anspruch darauf hat, dass der Leistende dann eine sonstige Rechnung ausstellt. Der Rechnungsaussteller, der im Falle der E-Rechnungspflicht eine strukturierte E-Rechnung erstellt und übermittelt, hat sein Pflichtprogramm erfüllt.
Was ist mit besonderen Fallkonstellationen, also zum Beispiel inländische Reverse-Charge-Umsätze oder Umsätze, die umsatzsteuerlichen Sonderregelungen unterliegen, also Differenzbesteuerung, Durchschnittssatzbesteuerung? Enthält der BMF-Entwurf auch dazu Hinweise?
Ja, die Finanzverwaltung stellt klar, dass sich die Pflicht zur E-Rechnung auch auf bestimmte besondere Konstellationen erstreckt, die du gerade genannt hast. Eben die inländischen Reverse-Charge-Umsätze, die Kleinunternehmer oder eben Umsätze, die der Differenz- oder Durchschnittssatzbesteuerung unterliegen.
Wir haben ja aber auch die Fälle, dass zum Beispiel der Leistungsempfänger über inländische B2B-Umsätze abrechnet. Also gilt dann die E-Rechnungspflicht auch für die Abrechnung mittels Gutschrift?
Ja, das ergibt sich schon aus dem Gesetzeswort.
Und wie verhält es sich bei der Abrechnung an Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Umsätze ausführen? Also wenn zum Beispiel ein Berater seine Leistungen abrechnet, die er an, sagen wir mal, einen Versicherungsmakler erbringt, muss das auch per elektronischer Rechnung passieren?
Ja, das BMF führt aus, dass die E-Rechnungspflicht auch gilt, wenn der Empfänger, hier der Versicherungsmakler, ausschließlich steuerfreie Umsätze bewirkt, unabhängig vom Recht des Vorsteuerabzugs des Versicherungsmaklers. In deinem Beispiel muss dieser Versicherungsmakler also in der Lage sein, eine elektronische Rechnung vom Berater zu empfangen. Er selbst ist aber vom Gesetz her schon gar nicht verpflichtet, über seine Ausgangsleistungen auch im B2B-Bereich eine Rechnung zu stellen, weil diese Leistungen eben steuerfrei sind. Insoweit ist er also von der E-Rechnungspflicht auf der Eingangsseite betroffen, nicht jedoch auf der Ausgangsseite.
Es sind also wichtige Klarstellungen zum materiellen Anwendungsbereich der neuen E-Rechnungsvorschriften im Entwurf des BMF enthalten. Wie verhält es sich mit den technischen Formatanforderungen? Wird dazu auch was gesagt?
Dazu führt das BMF aus, dass E-Rechnungen sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem hybriden Format erstellt werden können.
Das heißt, die am Umsatz Beteiligten haben die Wahl?
Die haben die Wahl, ob ein strukturiertes oder ein hybrides Format verwendet wird. Das kann der Leistende und der Leistungsempfänger vereinbaren. X-Rechnungen, Zugpferd ab dem Format 2.0.1, aktuell wird die Version 2.2 unterstützt, und andere europäische Rechnungsformate, die der europäischen Norm EN 16931 entsprechen, können verwendet werden. Zum Beispiel das italienische Format Fattura PA oder das französische Format Factur X.
Und wodurch zeichnet sich das hybride Format aus?
Hybride Formate bestehen einerseits aus einem strukturierten Teil, maschinenlesbare XML zum Beispiel, und einem menschlichen lesbaren Teil, das kann eine PDF sein.
Das ist ja erstmal ganz gut, aber was gilt, wenn die beiden Teile nicht übereinstimmen oder wenn sie sich widersprechen?
Im Falle von Abweichungen zwischen den strukturierten Rechnungsdaten und den sonstigen Informationen gehen die Daten des strukturierten Teils den Daten aus der Bilddatei vor. Enthält zum Beispiel die Bilddatei abweichende Rechnungsangaben, einen anderen Umsatzsteuerbetrag, kann das ein Fall des § 14c USTG, also unrichtiger bzw. unberechtigter Steuerausweis sein.
Aber selbst wenn ich das hybride Format wähle, müssen alle Rechnungspflichtangaben nach § 14 Absatz 4 OStG elektronisch übermittelt werden. Richtig?
Richtig. Die Rechnungspflichtangaben müssen elektronisch übermittelt werden und ausgelesen werden können. Für die Leistungsbeschreibung bedeutet das, dass die im strukturierten Teil der E-Rechnung enthaltenen Daten eine eindeutige Identifizierung der Leistung ermöglichen müssen. Ergänzende Angaben können in einem in die E-Rechnung integrierten Anhang aufgenommen werden.
Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, dann bleibt also den Beteiligten im Hinblick auf die technische Seite der elektronischen Rechnung doch noch ein kleiner Handlungsspielraum, also zumindest bis Ende 2026 bzw. 2027. Wenn wir vielleicht aber noch mal wieder mehr auf die umsatzsteuerliche Bedeutung der Rechnung allgemein schauen, dann bleiben auch da noch ein paar praktische Fragen übrig. Zum Beispiel, was gilt zukünftig für Dauerschuldverhältnisse? Also wenn ein Vertrag bislang als Rechnung galt, was ist dabei im Zusammenhang mit der Umstellung auf die E-Rechnung zu beachten?
Bei Dauerschuldverhältnissen, wie zum Beispiel einem Mietverhältnis, soll es nach dem Entwurf des BMF ausreichend sein, wenn für den ersten Teilleistungszeitraum, zum Beispiel Januar 2026, eine E-Rechnung ausgestellt wird und der Vertrag als Anhang beigefügt wird. Jedenfalls muss sich klar ergeben, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt. Spätestens nach dem Auslaufen der Übergangsregelungen sind aber auch im Fall von Dauerschuldverhältnissen zwingend E-Rechnungen zu stellen. Das soll sich auch auf Dauerschuldverhältnisse erstrecken, die vor dem Januar 2025 begründet wurden.
Nicht nur in dem Zusammenhang, aber auch im Zusammenhang mit Verträgen als Rechnungen ist ja der Vorsteuerabzug ganz wesentlich für die Leistungsempfänger. weil sie eben eine ordnungsgemäße Rechnung vorlegen müssen, damit sie Vorsteuerabzug geltend machen können. Welche Besonderheiten gelten hier im Zusammenhang mit der E-Rechnung?
Das BMF stellt klar, dass in den Fällen, in denen eine E-Rechnung verpflichtet ist, grundsätzlich auch nur eine E-Rechnung den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung Genüge tut. Das heißt, eine sonstige Rechnung, zum Beispiel Papier- oder PDF-Rechnung, erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung und berechtigt daher auch dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug.
Hier kann man aber nachjustieren, oder?
Ja, eine Berichtigung ist durch Ausstellung einer E-Rechnung dann möglich. Es muss aber eine eindeutige Bezugnahme auf die ursprüngliche Rechnung erfolgen. Diese Rechnungsberichtigung kann unter Umständen sogar auf den Zeitpunkt der ursprünglichen sonstigen Rechnung zurückwirken.
Aber wie sieht es aus, wenn keine Rechnungsberichtigung erfolgt?
Nach dem Entwurf des Schreibens versagt die Finanzverwaltung das Recht auf Vorsteuerabzug dann trotzdem nicht, wenn die Finanzverwaltung über sämtliche Angaben verfügt, um die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug prüfen zu können. Die Angaben, die in einer sonstigen Rechnung enthalten sind, gelten als mögliche objektive Nachweise.
Möglich. Inwieweit kommt die Finanzverwaltung Unternehmern im Zusammenhang mit dem Vorsteuerabzug denn noch entgegen?
Das BMF stellt klar, dass während der gesetzlich vorgesehenen Übergangszeiträume allein wegen der Rechnungsstellung im falschen Format der Vorsteuerabzug nicht beanstandet wird. Jedenfalls dann, wenn der Empfänger davon ausgehen konnte, dass der Rechnungsaussteller die gesetzlichen Übergangsregelungen in Anspruch nimmt. Der Aussteller darf sich auch auf die Angaben des Leistenden über dessen Unternehmereigenschaft und Ansässigkeit im Inland verlassen. Es sei denn, es liegen andere Informationen vor.
Der Entwurf hält sich also weitestgehend am Gesetzeswortlaut fest und präzisiert diesen, ergänzt ihn auch teilweise durch die Gesetzesbegründung. Wo siehst du noch weiteren Klarstellungsbedarf?
Eine Klarstellung zu dem Thema, was passiert, wenn ich ab dem 1. Januar 2027 meiner Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung nicht nachkomme, wäre wünschenswert. Und auch Aussagen zur Frage der Anwendung von 14c Absatz 2 USDG in Fällen einer Doppelausstellung einer E-Rechnung plus eine sonstige Rechnung. Diese würden ebenfalls sehr zur Rechtssicherheit beitragen. Ich würde auch eine Definition, was die Finanzverwaltung unter einem integrierten Anhang im Zusammenhang mit der Leistungsbeschreibung versteht, sehr begrüßen.
Es gibt also noch einige offene Anwendungsfragen. Das finale Schreiben zur E-Rechnung wird ja voraussichtlich im Herbst vorliegen, hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann auch noch mal über ein ergänztes Anwendungsschreiben diskutieren. Vielleicht aber noch mal ganz allgemein die Frage: Warum sollte ich mich als Unternehmer eigentlich schon jetzt mit der Einführung der E-Rechnung auseinandersetzen?
Schon jetzt? Also ganz ehrlich, spätestens jetzt. Denn die Umstellung auf E-Rechnung braucht Zeit. Man benötigt die richtigen Stakeholder an einem Tisch. Es handelt sich ja nicht nur um ein reines Steuerprojekt. Wenn die E-Rechnung im Unternehmen eingeführt werden sollte, sind in einigen Bereichen Änderungen im Unternehmen vorzunehmen. Einkäufer, Buchhaltung, IT, die müssen alle an einen Tisch. Unternehmen sollen auch prüfen, wie stark sie überhaupt von der E-Rechnungspflicht betroffen sind. Wenn zum Beispiel jetzt schon B2G-Abrechnungen mittels der aktuellen Zugpferdversion oder mittels X-Rechnungen ausgestellt werden, dann ist die Umstellung auf E-Rechnung nicht mehr ganz so heftig. Wenn ich hingegen rein B2B lokal oder grenzüberschreitend unterwegs bin oder noch nie eine strukturierte Rechnung ausgestellt habe, sieht das anders aus. Ebenso, wenn überspitzt nur 3 Rechnungen pro Monat erhalten werden, kann ich möglicherweise auch einfach einen XML-Konverter nutzen und einen sehr, sehr schlanken Prozess haben. Auch natürlich, dass damit alle Vorteile einer E-Rechnung auf der Strecke bleiben. Sollte ich hingegen eine große Anzahl von Rechnungen erhalten, muss ich meinen Eingangsprozess entsprechend anpassen.
Okay, verstanden. Also es ist höchste Zeit, das Thema anzugehen. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf Deutschland konzentriert, vielleicht noch mal einen Blick über die Grenzen hinaus, auch weil wir ja gerade mitten in der Fußball-EM stehen. Wie sieht es denn eigentlich auf europäischer Ebene aus? Gibt es Neuigkeiten zur Initiative VAT in the Digital Age oder kurz WIDA?
Leider nein. Auf der letzten ECOFIN-Sitzung am 21. Juni haben die Mitgliedstaaten erneut keine Einigung erzielt. Estland hat einmal mehr sein Veto gegen die Besteuerung der Plattformökonomie eingelegt. Wie es jetzt unter dem ungarischen Vorsitz weitergehen wird, wissen wir nicht. Wir werden das natürlich im Blick behalten.
Mit dem erneuten Veto ist die Initiative aber zunächst ja gescheitert. Was heißt das konkret?
Zunächst wird der Flickenteppich, den wir derzeit haben, von E-Rechnungen und E-Invoicing und E-Reporting bei den Mitgliedstaaten erhalten bleiben und sich vielleicht sogar noch weiter ausdehnen. Wir sehen derzeit überall, dass auch die Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten stocken. Frankreich, Belgien, Polen und auch Spanien, um hier nur einige Mitgliedstaaten zu nennen, haben die Einführung des E-Invoicing insgesamt alle zeitlich nach hinten geschoben. Spanien ist mit Avisierung zum 1.7.2025 noch das nächste Land nach Deutschland. Polen will wohl gerüchteweise die Einführung, die jetzt schon auf Februar 2026 liegt, erneut verschieben. Dann würde Belgien im Jahr 2026 folgen und schließlich Frankreich, die jetzt schon um mehr als 2 Jahre nach hinten geschoben haben, auf den 1.9.2026. Und so wird Deutschland, zu unser aller Überraschung, zunächst tatsächlich digitaler Vorreiter sein.
Das ist fast schon ein schönes Abschlusswort, aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Was empfiehlst du Unternehmen? Wie können sie sich optimal auf das neue E-Rechnungszeitalter vorbereiten und welche Vorteile gibt es auch für sie?
Unternehmen sollen nicht nur auf den Umstellungsaufwand schauen, sondern eben auch die Vorteile sehen, die eine E-Rechnung auf lange Sicht mit sich bringt. Das Ziel ist die vollautomatisierte Verarbeitung. Die Rechnung kommt rein, wird vollautomatisiert weiterverarbeitet bis hin zu den Meldepflichten. Gerade auf der Rechnungseingangsseite bietet eine automatisierte Rechnungsprüfung, idealerweise kombiniert mit einer automatisierten Steuerfindung, einen unschlagbaren Vorteil. Bislang haben nur sehr wenige Unternehmen auf der Rechnungseingangsseite eine automatisierte Steuerfindung implementiert, da die Daten in einem sehr heterogenen Format hereinkommen und entsprechend nicht ideal verarbeitet werden können. Dementsprechend ist hier ein sehr großer Hebel, den die Unternehmen für sich nutzen könnten.
Danke, Lukas, für die spannende Diskussion und danke Ihnen fürs Zuhören. Ich kann mich dem Appell nur anschließen. Wenn Sie sich noch nicht mit der E-Rechnung auseinandergesetzt haben, sollten Sie es jetzt tun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.